Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Sabine Kneidinger. Hallo Sabine, stell dich mal vor und sag, wie du zur Fotografie gekommen bist.
Hallo Martin, danke für die Einladung. Wie bin ich zur Fotografie gekommen? Ich glaube, wie so viele, so ein bisschen über den zweiten Bildungsweg. Habe mich mit der Fotografie schon immer beschäftigt, in der Schule, war in der Dunkelkammer unterwegs. Wollte dann nach der Schule Kunst studieren auf der Kunstuni, habe aber dann da Wirtschaft gemacht, weil man muss ja was Gescheites lernen. Ne?
Aus eigener Überlegung oder weil die Eltern gesagt haben, mit der Kunst, das wird nichts?
Nein, schon doch aus eigener Überlegung. Okay. Meine Eltern haben das eigentlich immer recht gefördert, meine kreative Ader. Wobei, ich glaube, die Kunstuni, die war halt schon so ein bisschen, was macht das Kind danach dann? Ne? Und habe dann mal Wirtschaft studiert und habe dann auch 10 Jahre lang im Marketing gearbeitet. Ja. Was eh schon ganz okay ist, weil zumindest das Kreative ist war ein bisschen dabei. Genau, ja. Fotografie hat mich so quasi als Freizeitbeschäftigung immer begleitet und irgendwann habe ich mir gedacht, boah, das ist ein bisschen zart, wenn die Kamera immer mich beherrscht, ich möchte mal die Kamera beherrschen.
Okay. Und also hat die Dunkelkamera-Action aus der Schule nicht ausgereicht, dass du mit der Kamera umgehen kannst. Welche Schule war das, wenn ich da ganz kurz einig?
Ach Gott, die war in einer AHS, ganz also normal.
Also gar nichts Grafik oder sonst irgendwas?
Nein, gar nichts Grafisches, ich war in einer AHS und ein Lehrer hat halt gern fotografiert und hat Dunkelkammer gehabt und ich habe mir die alte Minolta von meinem Vater geschnappt und habe halt mit der ein bisschen herumgeknipst und in der Dunkelkammer entwickelt.
Okay.
Und später halt dann digital fotografiert. Ja. Aber ich bin jetzt keine Autodidaktin in dem Sinn, dass ich mir Technik gern selber lerne. Ja? Ergo hat die Kamera mit mir das gemacht, was sie wollte und nicht umgekehrt. Das habe ich dann mal geändert und das war glaube ich 2009, meinen Grundlagenkurs an der Prager Fotoschule gemacht. Das war so ich dachte, so jetzt endlich mal so das Ding das tun, was ich will.
Guter Plan.
Ja, das war wirklich gut. Ich brauchte es ja immer, dass mir der andere quasi, also so technisch Sachen muss man mir erklären. Dann merke ich mir es viel besser, als wenn ich mir das selber irgendwie anlese oder so oder einziehen muss. Und der Kurs war Wochenende und am Sonntag habe ich mich dann gleich am Abend schon für einen Lehrgang, der ja also so 4 Semester
dauert. Okay, gut. Cool.
Und das war so mein Start in die Fotografie und habe eigentlich relativ schnell gemerkt, dass mir das noch viel, viel mehr Spaß macht als andere und dass ich mich da wieder kreativ ausdrücken kann.
Cool.
Und habe dann Ende 2012 das Gewerbe angemeldet und so bin ich da immer stärker reingekommen, auch in die Fotografie als Beruf sozusagen. Und das nicht nur als Hobby zu machen.
Okay. Das heißt, jetzt, was machst du jetzt?
Jetzt mache ich
bist du noch Marketing oder?
Ja, ich mache nur ein bisschen Marketing, ein bisschen Social Media, aber eigentlich ist der große Fokus auf der Fotografie selbstständig und da habe ich mich auf People-Fotografie spezialisiert. Also Menschen in all seinen Facetten und ihren Facetten, weil ich sehr gerne kommuniziere und sehr gerne mit Leuten interagiere.
Cool.
Und mir immer frei, wenn ich natürlich Menschen porträtieren kann und sie dann sagen, so haben sie sie noch nie gesehen oder boah, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so gut ausschaue oder wie auch immer. Also einfach man Menschen auch Freude machen kann damit.
Ja.
Das ist auch was mir total taugt und deshalb sind so Menschen mein Hauptmotiv.
Das ist cool.
Ja.
Ja. Ich habe vor kurzem nicht gehört, so wenn man als Porträtfotograf oder People-Fotograf dann eben neue Seiten von Menschen auserkehrt und denen zeigt, die es vielleicht gar nicht gesehen haben oder noch nie, dass es einfach in die Menschen natürlich auch was ändert, im besten Fall.
Ja, total. Geht ja einem selber auch so. Ich meine, ich bin zwar meistens hinter der Kamera, aber ab und zu braucht es halt von mir auch neue Fotos.
Ja, ich kenne das Problem.
aber das ist dann total schön, wenn die dann wer fotografiert. Im besten Fall natürlich wer mit dem, den du gut verstehst, zu dem du eine Verbindung hast und dann siehst du Fotos und denkst, boah, habe ich gar nicht gewusst, dass ich so ausschauen kann. Und das ist aber dann der Blick, den die Person auf dich hat.
Immer.
Und das finde ich eigentlich total schön. Und das ist mir total wichtig, wenn ich Menschen fotografiere, gerade im Privatbereich, dass ich mit denen eine Verbindung habe. Weil nur dann können sie sich entspannen und natürlich werden und echt werden und authentisch sein vor der Kamera.
Gibt es irgendwas, was so ein Go-To-Ding ist, was du am Anfang immer machst, was du sagst, das ist so, wo man es ein wenig so knacken kann, wo man so die Verbindung kriegt, oder ist das so von Mensch zu Mensch unterschiedlich und man merkt sofort, ob es rennt oder nicht?
Das ist grundsätzlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, glaube ich, aber was ich total tue, ich rede einfach voll viel mit den Leuten. Also ich versuche einmal, wenn jetzt eine Visagistin dabei ist, im Vorfeld einfach mal kommunizieren mit der Person. Oder ich fotografiere zum Beispiel auch oft Schauspieler, also so Jungschauspieler, die für ihr Setcard neue Fotos brauchen. Und mit denen laufe ich dann so in halb Linz oder so herum. Und da wird erstmal nur geredet und ich frage, was tun und was machen und was einem Spaß macht. Und dann dazwischen sage ich so, jetzt bleiben wir da mal stehen und mache ein paar Fotos. Also ich versuche die leider rauszuholen aus dieser
fotografiert-Situation.
Ja.
Cool.
Und natürlich weiß ich auch, ich mache jetzt am Anfang nicht die wichtigsten Fotos. Ja?
Genau.
Also nicht das, wo ich sage, das ist jetzt die Location, die wollen wir unbedingt fotografieren, ja, wenn ich jetzt Outdoor bin, sondern ich mache einmal was. Wenn jetzt das nicht so toll wird, ist das nicht so tragisch, so mal ein bisschen zum Aneinander gewohnen.
Ja.
Sag ich auch so die Leute.
Ist cool. Ich weiß zum Beispiel von einem Fotografen aus analogen Zeiten, der den ersten Film gar nicht einklickt und hat einfach so fotografiert.
Genau. Und das machst du im Endeffekt jetzt im Digitalen.
Ja, das ist halt, genau.
Machst halt schon Fotos, aber...
Ja, weil sie sicher so zum Kennenlernen reinkommen und als Übungsphase sozusagen die ersten Mal Fotos und auf einmal merkt man jetzt, zack, und dann fängt es zum Funktionieren.
Genau. Ich mache es auch so, dass ich die Leute dann manchmal was zeige. Mhm. Also das tue ich schon durchaus auf der Kamera, um so ein bisschen so ein Feedback zu kriegen. Also natürlich jetzt keine Bilder, wo sie irgendwie blöd schauen, ja. Aber ein Bild, wo ich mir denke, für mich, da schauen sie gut aus. Dann kriege ich nämlich ein Feedback, wie sehen sie sich. Und gefallen sie sich so in der Art und Weise oder sehen sie sich so gar nicht?
Genau, vielleicht ganz kurz so ein Sprung ganz nach hinten vom Workflow. Ist dann so, dass die Fotos, die du einer aussuchst, auch die sind, die sie genommen hätten, falls du das so machst, oder dürfen sie sich vorher aussuchen und du bearbeitest, oder wie ist dann? Also ist das quasi dann ein Match von dem, was du...
Nicht immer. Also ich mache es immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein typisches Porträt-Shooting habe, ja, was jetzt nicht Reportage ist, sondern wo da suchen sie sich ein paar Fotos aus, die sie verwenden. Dann mache ich das immer so, ich treffe natürlich eine Vorauswahl, schmeiße alles weg, wo es wirklich nicht passend ist. Und alle Fotos, wo ich sage, die entsprechen meinem fotografischen Anspruch, gebe ich einem. Und da suchen sie sich dann die aus, wo sie sich am besten gefallen.
Okay.
Das ist nicht immer ein Match. Weil natürlich jeder auf andere Dinge schaut. Ja? Mir gefällt vielleicht die ganze Komposition von dem Bild total gut und die Person sagt, boah, nein, da schaut meine Nase so riesig aus. Das sieht aber nur die Person, die ein Thema mit ihrer Nase hat oder mit irgendwas anderem.
Ja.
Deshalb mache ich es auch so, dass ich gerade bei so Porträtgeschichten die Leute dann auch gerne selber aussuchen lasse. Mhm. Weil, wie gesagt, im Endeffekt müssen sie sich selber auf die Fotos gefallen.
Ja, eindeutig.
Und mein Zugang ist halt oft einer, der dann da ein bisschen von der Person abstrahiert, abstrahiert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber der halt das ganze Bild sieht und nicht nur das Gesicht, wenn da jetzt mehr drauf ist.
Gerade wenn man jetzt quasi nicht Foto oder Bild geübt ist, dann schaut man halt, also jetzt die Personen, die nicht dann vor der Kamera stehen, schauen nicht auf sich und sehen hinten nichts anderes.
Das andere nicht, genau.
Wenn wir jetzt aber fotografieren, dann sehen wir natürlich in die verschiedenen Ebenen von... Ob es jetzt wirklich dreidimensionale Ebenen sind oder auch die Ebenen, wie die Person ausschaut zum Hintergrund und Meter und bla bla bla.
Genau.
Und das sind zwei verschiedene Welten einfach.
Genau. Und.
Das ist cool. Wollte nicht so fangen. Okay, zurück. Dann gehst du durch die Stadt und machst du Fotos, zeigst
du. Also, das war jetzt bei den Schauspielern, Und dann?
Genau, wie geht's dann weiter? Ist so eine Bauchgefühlgeschichte, wenn du mit denen durch die Stadt gehst, oder hast du schon vorher so eine Idee, okay, der macht das und das oder die macht das und das und da könnte vielleicht die Straßen passen oder das Platzerl, oder ist das so, was passiert, wenn du unterwegs bist?
Das variiert immer. Also wenn ich jetzt mit Schauspielern durch die Gegend laufe, dann machen wir uns im Vorfeld so eine ungefähre Stilrichtung aus. Mhm. Wollen wir es eher irgendwie so auf alt oder urban, modern, industriell, da? Und dann bin ich eh schon in einem Bereich, wo ich mich bewege. Und dann mache ich einfach, ist das Licht da geil? Ey, da müssen wir sofort stehen bleiben, weil ja, das Licht ist da geil. Dann lachen sie mich immer recht aus, weil ich bin so ein Lichtfetischist.
Ja.
Und dann kann es ja sein, dass ich sage, ich drucke jetzt noch fünfmal ab und sage, geh mal wieder weiter. Und ja, dann die nächste. Wenn ich jetzt aber, also da passiert das sehr so im Flow.
Mhm.
So. Es kann aber durchaus für andere Kunden viel gezielter und geplanter sein.
Genau, das also, war jetzt eigentlich was, was ich gerade fragen wollte. So, Schauspieler sind wahrscheinlich...
Ist ein spezielles Klientel.
Genau, weil es wahrscheinlich auch, wenn du sagst, sei so und so in, weißt du, der Straße und dem Licht passt, dann ist wahrscheinlich so klack und sie sind es, oder?
Ja, wobei, das ist eigentlich sind Schauspieler total schwer, weil das, was sie ein Regisseur oder Intendant oder was auch immer wünscht, sind bei so Castingfotos oft sehr authentische Fotos,
okay,
weil der weiß ja jetzt noch nicht, in welche Rolle der denn steckt. Das heißt, sie sollen eigentlich ja, nicht okay, Schauspielern am Foto, ja, was ja irre schwierig ist.
Ja.
Deshalb sage ich, deshalb rede ich mit denen so viel und versuche auch viele okay, Plätze zu wechseln, weil die natürlich immer eine Rolle schlüpfen.
Ja.
Andererseits, wenn ich jetzt Castingfotos mache, mhm, ja, dann versuche ich es eher so natürlich mhm, zu kriegen. Wenn ich jetzt ein freies, kreatives Projekt habe, wo ich bestimmte Emotionen haben will, dann sind Schauspieler natürlich wieder das total heißt, geil.
Ja,
wenn dann erzähle ich eine Geschichte und sage, schau, das soll sich so und so auffühlen und stell dir vor, es ist das und das mhm, und die machen das.
Cool, ja.
Und wissen wie.
Ja. Und bei Privatpersonen
versuche ich einfach, sie locker zu kriegen und entspannt mhm, zu kriegen. Das ist für mich das Wichtigste.
Mhm.
Dass sie ein gutes Gefühl haben mit mir, dass sie sich wohlfühlen, dann vergessen sie auch einen Schritt weit dann die Kamera. Also auch wenn ich jetzt Reportage fotografiere wie Hochzeit oder Familien, mhm, da ist mir zu immer, dass ich irgendwann einmal vergessen, dass ich da bin.
Ja, das ist
oder ich so dazugehöre, dass das wurscht ist, dass die Tante da jetzt bei einem Kind sagt, sie hat schon wieder die Kamera vor der Nase, ist
ja
egal.
Ja.
Ich spiele jetzt trotzdem weiter. So.
Cool.
Ja.
Das ist cool. Auf jeden Fall ein sinnvoller Ansatz. So.
Ja.
Und das ist ja sicher was, wenn du sagst, du bist mit eben an dem Mensch interessiert, dass das einfach jedes Mal lernst dazu, wie jetzt unterschiedliche Menschen reagieren, aus dem, was dann beim nächsten Mal, was du wieder machen kannst. Also das ist
voll,
wahrscheinlich immer so ein ongoing process.
Genau, genau. Und es ist natürlich auch bei unterschiedlichen Arten von Shootings habe ich unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie Business-Porträts fotografiere, renne ich mit dem nicht einfach durch die Straßen.
Mhm.
Also, sondern entweder passieren die im Studio oder passieren die irgendwo im Unternehmen oft.
Mhm.
Und dann ist das natürlich ein Stück weit starrer im ganzen mhm, Setting. Ja. Trotzdem versuche ich, dass ich die Leute locker kriege.
Ja, ja.
Und entspannt kriege.
Auf jeden Fall sinnvoll. Wenn du draußen unterwegs bist, wirst du wahrscheinlich kein Licht mitnehmen. Oder wie du sagst, dann siehst du das
Licht. Meistens available,
ja. Ja, aber was ist so, wenn du... Oder gibt es irgendwie einen Vorteil oder einen Nachteil? Nein, ist blöd. Oder gibt es was dir mehr am Herzen liegt? So eher das Spontane, machen das Beste und schauen, wie man mit der Situation kreativ umgehen kann? Oder eher das Kontrollierte und ich setze mein Licht genau so und so, weil wir es so gelernt haben? Oder keine Ahnung.
Nein, ich glaube, ich bin grundsätzlich der spontane mhm, Typ. Aber wenn ich ein Licht brauche, weiß ich, wie ich damit umgehe.
Cool.
Ja, aber ich bin jetzt nicht der 5 Lichtquellen setzt und das Model davor darf sich kein Millimeter ja, mehr bewegen, weil ja, dann ist alles anders.
Ja.
Das heißt, auch wenn ich Licht setze und auch wenn ich mit meinem mobilen Blitzsystem unterwegs bin, was ja oft ist, also mhm, gerade wenn es um Business-Shootings geht oder wenn es um ein bisschen Commercials, so Image-Kampagnen mhm, geht, dann ist halt der Look einer, der oft angesagter
ja,
ist. Dann habe ich natürlich mein Blitzanlag dabei, mhm, aber ich versuche das Licht immer relativ einfach zu setzen.
Mhm.
Weil ich dann den Protagonisten vor der Kamera mehr Freiraum geben ja, kann.
Eindeutig.
Also, und wie gesagt, ich bin jetzt keine Technikerin, ich bin eher so eine Gefühlsfotografin mhm, und ich war da narrisch, wenn ich da 5 Lichtquellen habe und der dreht sich im Kopf, weiß ich nicht, 5 cm und ich denke, das geht gar nicht mehr.
Ja.
Das gefreut mich einfach nicht. Ja,
ja,
sehe ich genauso. Aber im Endeffekt ist mir egal, ich bin jetzt weder Verfechter von Available Light, nur Verfechterin von Blitzen, ich nehme das Licht, was ich brauche, mhm, um das Ergebnis zu erzielen, das ich haben will.
Was du schon vorher im Kopf hast, oder was wieder so spontan am
es kommt einmal aufs Shooting drauf mhm, an. Ja. Also wie gesagt, wenn ich jetzt so sage, ich mache jetzt Porträts, die natürlich echt sein sollen, bin ich für eine Location. Mhm. entsprechend available light. Da schaue ich, wo habe ich ein gutes Licht, wo habe ich auch gute Schatten. Die sind mir mindestens genauso wichtig wie das Licht. Dass ich schöne Kontraste kriege. Und wenn ich jetzt irgendwie für Unternehmen Website-Fotos schieße oder für Kampagne-Fotos mache, dann überlege ich mir natürlich im Vorfeld sehr gut, was haben wir für einen Bildstil, was für Motive müssen wir fotografieren, ergo, wie schaut es in der Location aus, was brauche ich für ein Licht? Arbeite ich available und wenn nicht, welche Blitzlicht habe ich mit, was für Lichtformen, was geht dort, wie verhalte ich mich dort? Cool. Also das variiert eigentlich immer bei mir sehr stark von Job zu Job, was ich tue. Mhm.
Und kannst du auf jeden Fall sagen, dass Prager Fotoshow ist oder in dem das Fundament geschaffen, dass du mit dem umgehen kannst, mit verschiedenen Situationen und Lichtsetzung und was auch immer.
Ja, sicherlich. Also ich habe nicht nur Prager Fotoshow besucht, sondern also nicht nur den Lehrgang besucht, sondern habe da ziemlich viele Workshops dann gemacht. Also die haben so Sommerakademien und dann auch Workshops außerhalb, weil ich bin der Meinung, man muss immer ganz viele unterschiedliche Sachen anschauen. Ja. Habe mir auch Sachen angeschaut, die gar nicht mein Stil sind, aber weil es mich einfach interessiert und wissen mich halt, wie fotografiert der Fotograf oder wie der und der. Aber grundsätzlich, glaube ich, was mir die Prager Fotoschule verschafft hat, war so ein sehr breiten Blick, gar nicht in technischer Sicht, sondern einen breiten Blick auf, was ist Fotografie, was ist eine Bildkomposition, der Kern, wie gestaltet ihr Bild, und da gehört natürlich das Licht dann dazu, ganz essentiell. Aber es hat, finde ich, den Horizont sehr weit geöffnet und nicht nur in so einer
Schublade.
Ja. Weil da wird natürlich blitzt und wird gezeigt, wie es blitzt. Da wird aber genauso dir gezeigt, wie man, also Prager Fotoschule kommt ja aus Prag, die Art der Lehre, die sehr Reportage- und Dokumentarfotografie-lastiger ist in gewisser Weise, da wird ganz wenig blitzt dann wieder. Ja? Also du lernst irgendwie alle Facetten kennen.
Cool. Also im Nachhinein betrachtet, kannst du das auf jeden Fall empfehlen. Wenn ich denke, der sagt, der will sich mit Fotografie beschäftigen.
Ich persönlich auf jeden Fall, wobei man sich nicht erwarten darf, dass da jetzt wer sagt, wie du mit der Kamera umgehst. Also außer in den Grundlagenkursen da schon, aber dann nicht mehr, weil dann setzen sie es voraus. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass das so typische Workshop-Settings sind, wo da wer erklärt, was für Licht, wie du wann setzen musst und so. Aber du kriegst so einen breiten Blick, da sind so Dinge eben wie Bildkomposition drinnen. Und das unterrichtet auch nicht ein Fotograf, sondern ein Künstler. Weil es ist ja ganz egal, Bildkomposition gibt es, hat es schon vor der Fotografie gegeben in der Malerei.
Ja.
Und jeder, der sich damit mal beschäftigen will, sollte Kandinsky lesen, der ja total schräg ist. Der sagt, alles reduziert sich auf Punktlinie und Fläche. aber es schärft halt den Blick und, finde ich, erweitert dein Spektrum. Und es geht nicht nur darum, dass ich jetzt am Model irgendwie schöne Szene setzt, sondern noch viel mehr. Und du lernst dafür über Kunstgeschichte. Also das wird zwar verflucht an der Fotoschule, und ich habe es am Anfang auch verflucht, wenn man so eine, weiß nicht, 10 cm dicke Schwarte durcharbeitet und lest, in Gombrich. Aber im Nachhinein haben wir gedacht, wie spannend, wie haben die Ägypter gemalt, wie haben die den Menschen dargestellt, wie zweidimensional, ganz, ganz eigen, und wie hat sich das dann entwickelt und ist dreidimensional quasi geworden. Ja? Das habe ich total geschätzt an meiner Ausbildung an der Fotoschule, weil es so breit ist.
Auf jeden
und
Fall.
So viel rundherum Themen abdeckt.
Cool. Ja. Und wie gesagt, man kann ja dann immer nur eigene Workshops machen und sich auch noch spezialisieren. Und
genau, also ich habe einfach dann Workshops gemacht, weil es halt viele Themen gegeben hat, die mich interessiert haben, weil ich gesagt habe, ich mag einmal Aktfotografie machen. Und dann habe ich halt eine Woche lang nur mit Thema Aktfotografie beschäftigt. Cool. Oder Reportage, und ich habe mich eine Woche lang nur mit Reportage beschäftigt. Oder dann zu ganz andere, auch zu so, sage ich jetzt mal, kommerziellen Fotografen wie Felix Racher bin ich mal gegangen, weil ich mir gedacht habe, mich interessiert das einfach, wie der fotografiert, wie der an Bildbearbeitung rangeht, obwohl das jetzt nicht mein Stil ist. Ja? Aber ich finde, man muss immer ganz, ganz viel anschauen.
Voll, auf jeden Fall.
Und jetzt zum Beispiel an der Fotoschule, das finde ich auch total lässig, bringen die immer so Gastvortragende rein. Also Fotografen, wirklich ganz unterschiedlich, von Kriegsfotografen über der Bittes nicht war mal da, dann Fotografen, die total reportageartig fotografieren, andere, die extrem konzeptionell arbeiten, also ganz unterschiedliche Menschen. das ist oft gar nicht meine Welt, wie die fotografieren. Mhm. Oder es sind oft Sachen, ich denke, ich weiß nicht, ob mir das jetzt gefällt. Ja. Aber denen horcht man dann 3 Stunden zu und die erzählen, warum es fotografieren, wie es fotografieren. Mhm. Und auf einmal kriegt man einen anderen Bezug zu Bildern, mit denen man vorher gar nichts angefangen hat. Ja. Und das erweitert einfach seinen Horizont zu. Das finde ich total wichtig.
Ja, und das Spannende an der Fotografie ist ja, dass das so breit ist. Und je weiter man reinkippt, umso mehr merkt man, dass, wie breit das voll, ist. Und voll. Einfach extrem spannend. Ja,
ja, finde ich
auch. Cool. Selber bist du auch auf der Prager Fotoschule?
Ja.
Also quasi jetzt auf der anderen Seite
ja, des Lehrstuhls. Ja, ich bin jetzt auf der anderen Sessens. Seite. Ich unterrichte Reportagefotografie. Weil ich das halt auch selber in vielen Facetten betreibe. Also sei es jetzt wieder im kommerziellen Hochzeitsreportagen oder Familienreportagen oder für Unternehmenreportagen. Und wenn ich auf Reisen bin, mache ich auch immer wieder freie Reportagen. Israel war ja letztes Jahr. Und deshalb taugt mir das auch zum Unterrichten total.
Cool.
Ja.
Von deinen Bildern generell, wenn man auf der Webseite schaut, man hat irgendwie das Gefühl, du bist den Menschen sehr, sehr nahe.
Mhm.
Was ist so deine Herangehensweise, lassen wir es einmal so ganz allgemein stehen, bevor ich jetzt viel vorwegnehme.
Wie meinst du jetzt?
Ja, so die Bilder wirken, dass du sehr nahe am Menschen bist. Also jetzt nicht so aus der Ferne, so
ja.
voyeuristisch irgendwie, sondern nein, sehr, also, sehr knapp dabei.
Tendenziell bin ich gern nah dran. Ja, weil ich dann einfach ein Gespür für die Person kriege. Deshalb bin ich gern nah. Herangehensweise, meinst du jetzt, wie ich schaffe, dass ich so zu mir komme? Oder?
Ja, vielleicht so ein wenig so der technische Aspekt und was das dann
mit. Ja, technisch, wenn wir technisch sind, fangen wir mal mit dem Objektiv an, ich fotografiere gern weitwinklig.
Ja.
Also, ich habe natürlich auch bei Porträts mein 85er drauf, aber ich habe total gern das 35er drauf.
Mhm.
Und wenn ich Reportage mache, oft 28er. Also Israel, glaube ich, habe ich fast komplett mit 35 und 28 geschossen.
Cool.
Meine ganzen Bilder, da habe ich nicht wirklich gewechselt. Also die ersten Tag habe ich das 35er drauf gehabt und dann habe ich das 28er drauf da.
Mhm.
Und nur mehr. Weil ich diesen Look total gern habe. Ich finde, da kommt man so viel. Also muss ich natürlich dann näher zu mir gehen. Das darf ich auch nicht, aber grundsätzlich ein bisschen näher. Und ich mag diesen Look total gern. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist so mittendrin, wie du sagst, nahe bei der Person. Das ist ja bei der Reportage, man ist mittendrin und man ist nicht so der außenstehende Betrachter. Das mag ich gern, weil ich dann für mich noch mehr Gespür für die Menschen kriege.
Ja, und bedingt durch die Brennweite hast du natürlich auch meinen Hintergrund
mit. Habe ich natürlich meinen Hintergrund, mir ist der Kontext da immer ganz wichtig. Also das ist eigentlich schon ganz interessant. Also ich habe oft viel Kontext auf meine Bilder. Mhm. Also ich meine, da auf der Website sind jetzt viel nahe Porträts.
Ja, aber man merkt es.
Aber grundsätzlich Kontext. Und wenn ich jetzt Freiprojekte habe, sind die Menschen oft winzig klein und es ist ganz viel Kontext. Und es ist auch weitwinklig fotografiert.
Mhm.
Weil ich finde, dadurch kann man mehr Geschichte erzählen.
Ja, eindeutig.
Nämlich mehr Geschichte, die ja nur über die Person an sich, also über das Gesicht an sich hinausgeht.
Ja.
Ja, mir ist die Umgebung sehr wichtig. Das ist vielleicht auch der Grund, warum manchmal die Leute sich andere Bilder aussuchen, als ich aussuchen täte. Also das, was wir vorher gehabt haben. Ja? Weil ich halt auch viel um das rundherum schaue.
Ja, und wenn Leute quasi ein Foto von sich wollen, dann wollen sie ein Foto von mir und nicht die Wand und das, was da hinten ist, wahrscheinlich vom Gedanken. Aber, ja.
Ja, aber sie wissen ja, wie ich fotografiere. Und es kommen auch jetzt Leute genau deshalb zu mir. Also ich habe jetzt vor kurzem 2 gehabt, die eine ist, sage jetzt mal, Kommunikationstrainerin und die andere ist, wollte eher eigentlich so Privatfotos, aber ist gleichzeitig macht Fasten, also leitet Fastenkurs und bewegt sich in dem Bereich und die sind beide zu mir gekommen und gesagt, einer haben die Fotos so gefallen von mir, weil es einfach so mal ganz andere Porträts sind und nicht so diese klassischen. Und jetzt, wenn ich an die Kommunikationstrainerin denke, da haben wir dann wirklich auch Fotos gemacht, wo natürlich auch Umgebung drauf ist.
Mhm.
Also sie steht schon im Fokus, aber es ist nicht nur sie.
Ja.
Sondern es ist immer auch der Kontext dabei. Also die sind genau aus dem Grund eigentlich zu mir gekommen.
Sehr cool. Das ist eigentlich das, was man haben will, oder?
Ja. Ja.
Ist das was, was irgendwie dein für dich kämpfen hast müssen, dass du das auch zutraust oder zugestehst, dass du eben Porträts weitwinkelig machst, jetzt alles über den Kamm geschert gerade.
Ja, ja.
Aber normalerweise sagt der Porträt ist so eng, 85 und nichts rundherum und bla bla bla, es kommen Menschen. Und dass man sie, war es schwierig für dich, dass du für dich dein Stil oder deine Leidenschaft, sag mal, dass du den Hintergrund auch dabei hast, das zulässt?
Schwierig war es nicht. Aber es war sicher so, dass ich natürlich am Anfang mit 85 fotografiert habe. Fotografiere ich ja jetzt auch noch.
Ja,
also ich mache ja jetzt auch durchaus noch Porträts mit 85.
Ja.
Das, wie gesagt, kommt immer auf das drauf an, was will der Kunde und was wollen wir gemeinsam und
Setting. Sowieso, ja.
Aber das hat sich so entwickelt. Ich meine, ich schaue natürlich auch ganz viele Bilder. Sowohl in Fotobüchern, ich habe eine riesige Sammlung, also natürlich im Instagram und Co. Und wenn man sich in die Reportagefotografie ein bisschen reinbegibt, ist halt dieser weitwinkelige Look sehr angesagt gerade. Und das hat sicher auch mir ein bisschen geprägt und zu einfach zu tun. Weil ich denke, hey, natürlich lernt man auf der Fotoschule, ich sage jetzt einmal ganz klassisch, Porträts, wie in jeder Schule, werden mit 85, vielleicht mit 50 noch geschossen. Alles andere verzerrt und war und geht ja gar nicht. Ja. Und ich glaube halt auch, dass das, man nimmt natürlich auch Dinge, die man oft sieht, in sich auf und kann es dann viel besser umsetzen oder fängt dann auch so an, in diesem Stil zu fotografieren. Und ich habe halt einfach ganz viel über Reportage gesehen, die weitwinklig ist und habe mir gedacht, das ist ein Stil, der mir total gut gefällt und hey, es geht ja auch und man kann auch Porträts weitwinklig schießen. Und dann habe ich das auch gemacht. Ich konnte jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie Überwindung war.
Ja, aber ganz oft drängt man sich oder glaubt man, ist in irgendeiner Schublade selbst drin oder will eben das nach außen sein oder wie immer. Und
gar nicht.
Das geht ja nicht, weil
gar nicht. Man ich denke ja mir nur so. Manchmal beim Weitwinkel, ich komme noch viel näher zu. Ich bin nur immer viel zu weit weg. Also gerade wenn es um Reportage geht, zu wie mit dir, zu wie mit dir. War eher so ein fließender Prozess.
Also ist jetzt auch so, du sagst ja von dir, dass das jetzt nur sicher nicht das Ende von der Strecke ist.
Nie.
Oder? Nein,
also,
das ist nie.
Und vielleicht ist er irgendwann einmal in ein paar Jahren, dass ich dann eine Megatele drauf habe und mit dem fotografiere aus irgendeinem Grund. Ja? Weiß ich nicht, wo es hingeht. Ja? Man entwickelt sich immer hoffentlich weiter und verändert sich. Und natürlich habe ich... Ist es schön, wenn wer sagt, bei deine Bilder kennt man schon eine gewisse Bildsprache, ja? Weil das heißt, dass man ein bisschen was Eigenständiges hat. Ja? Aber es heißt nicht, dass die Bildsprache dann auf Lebzeit nie verändern darf.
Nein, auf keinen Fall.
Dann schaut man sich die großen Künstler an. Also, jetzt, wenn ich bei den Maler bin, die haben alle ihre Phasen gehabt.
Jo.
Die blaue und die was auch immer. Und am Anfang waren sie sehr konkret und zum Schluss waren sie total abstrakt in ihren Bildern. Das soll immer. Also Leben und Arbeiten ist Fortschritt, Entwicklung und
also mein Ansatz ist auch immer, wenn ich am Ende vom Jahr, weil da schaut man immer so zurückschaue und wenn ich sage immer, wenn mir die Fotos vom Anfang von dem Jahr gefallen, dann habe ich was falsch gemacht. Weil eigentlich soll ich mich weiterentwickeln.
Ja, ich weiß, ganz aber es darf, finde ich, schon auch Fotos geben, die da
auch noch fallen. Ja, so ist es. Aber ich sage, man soll irgendwie schon merken, dass sie was
tun. Ja, total. Finde ich auch.
Ich meine, generell zur Brennweite kann man ja auch noch sagen, durch Einführung von iPhone ist ja die Standardbrennweite, was die Leute gesagt haben, ja 28 mm.
Eben.
Und Leute, die halt jetzt nicht drüber nachdenken, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, für die ist halt 28 mm das Normale.
Die kennen
was halt früher 50 mm war. Weil früher war halt bei Film das 50 mm das Normale.
Ich meine, Fotografie Normalbrennweite.
Genau. Ich meine, ist ja vom Technischen nach wie vor die 50 mm, aber durch das, dass halt jeder mit 28 oder was halt das Smartphone zurzeit hat, Fotos macht, ist halt das so die Brennweite, die halt Leute als, das ist ein Foto, so hat es auszusehen.
Ja, und ich sage jetzt mal, die sozialen Medien, also vor allem Insta, tragt da sicher total dazu bei, die Sehgewohnheiten zu verändern.
Ja, absolut. Da brauchen
wir gar nicht drüber reden. Ja. Aber wenn ich jetzt denke an Insta-Stories, ich bin ja so eine typische Querformat-Fotografin, aber wenn ich das Handy in der Hand habe, habe ich das immer im Hochformat.
Ja.
Ich komme spannenderweise gar nicht mehr auf die Idee, es im Querformat zu machen,
ja.
Weil ich das immer so sehe. Und ich sehe halt viele Insta-Stories und Ähnliches.
Wobei, ich habe da gerade einen witzigen Ansatz für mich gefunden.
Ja.
Und zwar fotografiere ich meine Insta-Stories mit Kamera, also ganz normal, also spiegellose Kamera in meinem Fall, und spiele dann die Fotos rüber. Und ich fotografiere es absichtlich Querformat, damit es anders ist. So, ha!
Ja, ja. Ja, ich meine, das ist so diese Variante, wenn ich jetzt sage, ich habe, also gerade Insta-Story mache ich ja viel einfach mit dem Handy, so aus dem täglichen Leben, wenn ich jetzt einmal irgendeine Strecke herzeigen möchte, in der Story, dann ist die ja oft Querformat, dann lasse ich die Leute das Handy drehen. Genau, turn your phone, und dann kann ich meine Querformat-Fotos unterbringen. Und nämlich groß vor allem.
Ja,
genau. Na, weil sonst
ist es halt so klar. Ja, so, ja. Aber so eben, das ist was man echt nicht unterschätzen darf. Also die, wie Technologie, was jeder jetzt zugänglich hat, was echt so extrem cool ist. Also ich bin da voll der Befürworter, dass alle fotografieren können und dass immer die Hürde immer geringer wird, dass man halbwegs gute Fotos zusammenbringt. Ja. Aber man muss ja halt auch überlegen, was sich so gesamtheitlich verändert. Mhm. Eben was halt früher Porträt immer 85 war, ist halt jetzt für viele Leute auch durch Selfie und der Arm ist halt ein Meter lang oder so. Ja? Dann ist halt einfach die Linsen und die Brennweiten bedingt, dass man die Verzerrung hat. Und das ist jetzt aber, also das fängt gerade zum Kippen an, das ist halt das, was die Leute als so schauen Porträts aus. Mhm. Also ich habe es einmal beim anderen Podcast gehört, wo er gesagt hat, ja, er hat wirklich Probleme mit einer Person gehabt, weil die halt klassisch mit einem 85er fotografiert hat. Mm. Und sie hat gesagt, warum hast du mein Gesicht so verzerrt?
Wirklich?
In Photoshop nämlich.
Spannend.
Er hat nichts gemacht, er hat genau so gleich wie alle anderen aus der Business-Serie fotografiert. Aber die war halt einfach schon so auf das eingestellt, dass halt ein Porträt, Armlänge und Verzerrung durch Weitwinkel ausschauen muss. Mhm. Und das ist sicher was, auf was man denken muss, zwangsläufig.
Naja.
Neue Technologien.
Wobei
neue
das jetzt nicht Ansätze. So mein Grund ist, warum ich weitwinklig
bin. Nein, ist in dem Fall
sicher nicht.
Und du bist da höchstwahrscheinlich nicht so knapp dran, weil du den Hintergrund auch noch haben willst.
Genau.
Eher in der Mitte, zwecks Verzerrung.
Genau. Ja. Manchmal auf der Seite.
Ja, aber
da mache ich dann weniger Porträts, bei denen sich die Menschen gefallen sollen, sondern da geht es dann wieder um eine Geschichte.
Genau.
Wo es mir dann.
Ja, eindeutig.
Dann kann der mal verzerrt sein.
Ja.
Das ist durchaus auch mal okay.
Genau.
Ja, nein, man kann auch Regeln brechen.
Ja, eben, also bin ich voll dabei. Und wie gesagt, Leute heutzutage, für die wird das immer normaler.
Stimmt.
Dass man, und sie können es auch nicht ausdrücken, weil es ist halt einfach so, dass Fotos
jetzt so ausschauen. Ja, sie können das nicht benennen, genau.
Cool. Von der Brennweiten 35 mm oder weniger, was hast du für eine Blende?
Relativ offenblendig.
Also 1,4.
Das dann da nicht, weil da habe ich dann doch relativ viel Ausschuss.
Ja.
Weil ich viel Bewegung habe natürlich auch, aber schon sehr offenblendig. Mhm. Also die Objektive haben 1,4, aber die fotografiere sind unbedingt mit 1,4.
Okay.
Aber schon, also...
Sonst kennt man auch wieder
die Frage stellen. Wenn ich 3,5 bin ich schon wieder gefühlt zu.
Okay, ja.
Also eher so drunter.
Ja. Das ist ja auch wiederum genau der nächste Punkt, so durch Smartphone und so. Durch Minisensor ist halt einfach gewohnt oder Sehgewohnheit von vorn bis hinten ist
ja
scharf.
Ja, nein, das mache ich eben nicht. Also genau das Gegenteil. Ich meine, natürlich, wenn ich mit einem Weitwinkel drauf halte, habe ich natürlich immer mehr scharf als mit einem Tele. Ne?
Ja.
Aber ich arbeite auch mit dem Weitwinkel immer sehr offenblendig.
Mhm. Cool.
Ja. Ist einfach ein Look, der mir gut gefällt.
Mhm. Und wie du eben sagst, der Hintergrund gehört halt dazu.
Aber er gehört dazu, man kennt ihn, aber ich brauche ihn nicht knackscharf. Mhm. Also ich finde es so, dass Schärfe manchmal ein bisschen überbewertet ist.
Eindeutig. Ich sage immer, Emotion schlägt technische Perfektion.
Total.
Immer. Wobei es auch immer bis auf den Kunden drauf ankommt, aber...
Natürlich kommt es immer auf den Kunden drauf an. Und wenn ich jetzt für ein Unternehmen ein Kampagnen-Shooting habe, und da sind halt die Produkte wichtig, da kann ich nicht unscharf alle machen. Ja.
Vielleicht alle schon, weil das war dann wieder so
ein Stil. Ja, genau. Aber grundsätzlich, also gerade wenn ich mich im Privatkundenbereich bewege oder im Porträtbereich, dann ist meine Emotion immer wichtiger in der Reportage.
Ja.
Immer wichtiger, als dass das jetzt knackscharf ist. Natürlich brauche ich irgendwo einen Schärfepunkt und einen Fokus. Und wenn der komplett daneben liegt, unabsichtlich daneben liegt, dann nie. Aber wenn die Emotion und wenn die Stimmung passt und die Oma kommt, okay.
Voll. Sehr genauso.
Habe ich braucht.
Wirklich?
Ja, das war tatsächlich ein Prozess für mich. Also weil, und da, das war jetzt, dann bin ich wieder bei der Fotoschule, die natürlich sehr großen Wert auf Qualität in technischer Hinsicht erlegt. Schärfe, möglichst geringe ISO etc., was es da noch gibt. Ist total super, dass ich das gelernt habe und dass mir das also eingetrichtert worden ist, weil ich ja sage, man kann Regeln nur brechen, wenn man es kennt.
Ja.
Aber also gerade das Thema Schärfe, das war ein bisschen ein Kampf.
Okay.
Tatsächlich. Mittlerweile nicht mehr, aber so am Anfang war das ein Kampf, sich davon zu lösen, nicht immer als erstes zu schauen, ob das Bild scharf ist.
Genau, also schauen, einzoomen und schauen, ist der Fokuspunkt da oder hingehört. Nein!
Genau.
Wir sind 2 mm daneben.
Genau.
Haben wir es weg.
Genau, haben wir es weg. Und dann habe ich ja vor ein paar Jahren in der, ich glaube, Ankerbrot oder war es, die Anzenberger, eine Ausstellung von Bryan Adams gesehen. Mhm. Und dann hat der Porträt, also wirklich wahrscheinlich fünf, also ein sehr nahes Porträt, übergroß, nur den Kopf und war aber die Schärfe auf der Nasenspitze. Yeah. Und dann habe ich mir das erste Mal gedacht, okay, Sabine, wer denkt das jetzt echt einmal, ja. wenn das Porträt da drinnen hängt? Du kannst dir natürlich sagen, oh, das ist falsch und die Schärfe ist nicht richtig, aber es hängt in Ausstellungen.
Na, ich habe auch, das war.
Es hat trotzdem was gehabt und das hat man nicht gesehen, wenn man so zugegangen ist. Wenn man weit weg ist, ist keinem aufgefallen.
Also da habe ich auch vor kurzem in einem anderen Podcast gehört, ziemlich cool, wo eben gesagt hat, wir als Fotografen tendieren sehr dazu, das Ganze vom Technischen zu sagen, schau, die Blende ist voll falsch und der Fokus stimmt nicht und das Objektiv ist nicht so scharf wie das Objektiv und nimm doch die Kamera, weil der Sensor gerade, und er hat eben gesagt, du wirst höchstwahrscheinlich nie zwei Künstler oder Maler in einer Galerie sitzen sehen und sagen, schau, also da oben bei dem Eck von dem Bild, da hätte er die Farbe anders mischen können, damit das dann...
Ja, stimmt.
Mhm. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch so wegen der... Durch das, dass Fotografie so einen so einen niederschwelligen Zugang zu Kunst hat, wenn man es jetzt einmal so sagt. Also man braucht ja nur Technik, man muss im Endeffekt wissen, wo der Auslöser ist und das war es ungefähr. Ist natürlich auch so, dass sehr, sehr viele Leute fotografieren, die halt einfach nicht das Gefühl im Bauch, oder jetzt dünnes Eis, das Bauchgefühl haben und sie halt über Technik ausdrücken wollen oder halt einfach einer Daseins, was auch immer, Berechtigung sagen, weil ich kann ja auch ein Bild scharf machen, aber dass halt dann ein scharfes Bild, das halt keinen Ausdruck hat,
nicht unbedingt gleich ein kurzes Bild ist, weil technisch perfektes Bild ist nicht unbedingt ein kurzes Bild. Ja. Wobei, wie gesagt, ich tue auf jeden Fall der Meinung, der Meinung bin, man muss die Technik beherrschen.
Ja? Das ist sicher von Vorteil.
Das macht schon Sinn.
Ja.
Und man muss wissen, was die Kamera kann und man muss wissen, was für Möglichkeiten es gibt. Aber
das ist noch nicht ein gutes Bild.
Das ist nicht alles.
Genau. Ja. Cool.
Ja. Und jetzt fange ich gleich mit...
Wenn es passt, kannst
du... Das passt total gut. Ich habe einen Fotografen, den ich total gern habe. Das ist der, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Alain Laboil.
Wir werden
wahrscheinlich
verlinken.
Ein bisschen anders aussprechen. Ja. Ist ein Franzose, der eigentlich ein Künstler ist und Skulpturen gemacht hat. Mhm. Und mit seiner Familie, sage ich jetzt mal, sehr freigeistig lebt.
Cool.
Und unkonventionell. Und der hat sich eine Kamera gekauft, um die Skulpturen zu fotografieren. Und irgendwann hat er dann angefangen, seine Familie zu fotografieren. Mhm. Und kommt so gar nicht von der technischen Seite, meiner Meinung nach. Und auch so, wenn man sich die Bilder anschaut. Hat seine Kinder fotografiert, seine ganze Familie in einer Art und Weise fotografiert, die so ganz anders ist als das für mich, was man sonst sieht. Mhm. Und für mich ein Zeichen ist von erstens, der hat eine total durchgängige Bildsprache. Mhm. Also man erkennt seine Bilder, ich erkenne sofort.
Cool.
Und der ist aber nicht an der Technik verwurzelt. Genau. Das ist ihm eigentlich, also für mich ist der Eindruck total egal.
Ja.
Und das finde ich einen total tollen Zugang. Und natürlich durch seinen künstlerischen Background weiß der, wie der Bilder komponiert. Ja?
Ja.
Also die sind jetzt nicht irgendwie, sondern die haben schon echt was dahinter.
Cool.
Aber es ist halt nicht die Technik das Wichtigste. Mhm. Und ja, es ist schon ganz gut.
Wie bist du auf den gestoßen? Weißt du das noch?
War total banal. Ich habe es gibt so ein Schundmagazin, das heißt, nennt sich View. Da sind eigentlich normalerweise immer so Promi-Fotos drinnen,
okay.
Total schräg. Und aus irgendeinem Grund war von dem eine Strecken drinnen. Und ich habe das in einem Bahnhofskiosk entdeckt und habe die Strecken vorne von dem gesehen und habe mir das Magazin gekauft. So bin ich auf den Typen geschossen. Also total eigen. Und dann habe ich den, dann habe ich nicht loslassen, weil ich die Strecken so gut gefunden. Da waren einfach nur 4, 5 Bilder von dem drinnen. Mhm. Die anderen Bilder waren so typische Promi-Geschichten. Also,
ja.
Und den habe ich dann verfolgt und dann hat er ein Buch rausgebracht, eben mit seinen Kindern, und das habe ich dann sofort bestellt und finde ich total cool.
Cool.
Weil es ist jetzt, glaube ich, keiner, der so wahnsinnig berühmt ist, also nicht, wie weit man kennt sonst.
Mhm. Cool. Gibt es sonst irgendwelche Leute, wo du sagst, da nimmst du Anleihen oder da sind so, wo du sagst, coole Idee oder coole Fotos oder so mag ich mal sein? Oder?
Ja, also wen ich total genial finde, ist natürlich Peter Lindberg. Und zwar aus zwei Gründen. Also man hat gesehen, dass die Fotos natürlich toll sind, die er macht. Fasziniert mich an dem, der hat die größten Topmodelle vor der Kamera und sein Ziel und berühmte Persönlichkeiten und sein Ziel ist sie erstens aus seinem Blick zu zeigen, anders zu zeigen, wie es der Fashion-Fotografen nebenan machen wird und da immer diese Zwischenmomente einzufangen.
Ja, und wahrscheinlich immer anders, wie sie jetzt die Leute selber sehen, vermarkten selber, wollen. Genau. Oder?
Also ich habe zum Beispiel letztens, jetzt hat er gerade, nämlich nur immer, die Helene Fischer fotografiert. Und ja. aber da, das sind Fotos von ihr, wenn man denkt, also ich hätte es fast nicht erkannt, weil das so eine ganz andere Facette von ihr ist, die man sonst so in den Medien sieht. Ja. Und ich habe es total steil gefunden. Also, und mir gefällt so diese Zwischenmomente, die er einfängt. Also auch bei den Models, zwischen der Pose, das sind oft seine stärksten Bilder. Und was mir auch total gefällt, ist, dass er einfach über Konventionen hinweggegangen ist. Also wenn man denkt, ich meine, er war Fashion-Fotograf oder ist Fashion-Fotograf für die Vogue. Und was macht er? Er steckt Topmodels in weiße Männerhemden und fotografiert es am Strand. Und das Foto ist ikonisch geworden.
Ja.
Also er hat einfach Dinge anders gemacht, war wahrscheinlich aus seiner Zeit damals voraus. Hat Fashion-Fotografie ganz anders gesehen, wie es die meisten anderen zu der Zeit gesehen haben. Das finde ich an ihm so...
Ja, ich glaube, das ist generell was, was man sich irgendwie an die Fahne schreiben sollte, nur weil es halt alle so machen oder nur weil es halt so ist, nicht vielleicht auch so machen.
Genau, genau.
Ich habe vor kurzem einen coolen Instagram-Account von einem Studenten sogar gesagt gekriegt, der heißt Insta-Repeat, wo einfach immer neun Fotos genommen werden und immer ganz genau das gleiche Sujet, gleiches Bild und du bist halt einfach nur mehr eine Kopie von...
Ja, und das ist jetzt durch Instagram natürlich total riesig. Also oder wird es viel klarer, dass da gewisse Bilder natürlich einen gewissen Look haben und die funktionieren aber dann auch.
Genau.
Nur ist die Frage, wie jetzt Bilder machen für Instagram, die funktionieren. Ja. Oder ist es mein Ziel, meine eigene Bildsprache zu entwickeln? Ja. Das kommt immer darauf an, was ich machen will.
Ja.
Ich sage jetzt nicht, dass das verwerflich ist, wenn man Bilder macht, die auf Instagram gefallen. Mhm. Wenn das meine Zielsetzung ist und wenn ich damit vielleicht sogar Geld verdienen will, dann ist das total legitim und in Ordnung.
Ja.
Aber natürlich ist dann so, und das dritte Bild, eine imposante Landschaft und ein Pärchen steht küssend am der Bergspitze. Ist ja total geil, aber ist halt sehr auswechselbar. Ja.
Ja, und ich glaube,
das kommt halt durch Instagram, finde ich, ist jetzt viel stärker, als es früher war.
Ja, voll. Und so ich glaube, dass das wirklich schwierig ist, halt, dass man sich selber treu bleibt und halt auch über das drüber kommt, dass man halt dann nicht die virtuellen Schulterklopfer-Likes und Herzchen und was auch immer kriegt.
Ja, total. Ja, und vor allem auch, natürlich, wie gesagt, wir konsumieren ja diese Bilder, also in der Regel, ja. Und das, was man sieht, beeinflusst ja die Art und Weise, wie man dann selber fotografiert, ja.
Voll.
Und wenn man sich nur solche Bilder anschaut, dann wird man also fotografieren.
Ja. Oder auf jeden Fall in die Richtung hin
kommen. Oder in die Richtung, genau.
Und im schlechtesten Fall wird man so fotografieren, wird es aber nicht deshalb machen, weil man es eigentlich gern macht.
Ja.
Und wird deshalb nicht so gut sein, wie wenn man das macht, also so authentisch, so was auch immer. Mein Herz dahinter sei, wie wenn man jetzt einfach das macht, was man machen darf.
Voll.
Aber die Likes sind. Also, ich darf mich auf keinen Fall rausnehmen.
Ich weiß, ich freue mich auch nicht raus.
Und dann denkst du, was ist das wirklich?
Ja. Na total. Wie gesagt, ich bin ja auf Instagram aktiv und ich freue mich immer, wenn Bilder gut bewertet werden. Sowieso, weil das ist ja Anerkennung und wir wollen ja alle Anerkennung haben.
Ja.
Und Bestätigung, dass das, was man macht, ja ganz
cool ist. Irgendwas Cooles oder irgendwas bringt oder.
Ja.
Genau.
Ja.
Cool. Ja. Wie schaut so der, wenn man jetzt quasi wieder zurückgeht, so, okay, du hast jetzt fotografiert, du hast Licht oder nicht Licht, also künstliches Licht oder nicht. Wie geht es dann weiter bei deinem Workflow?
Habe ich jetzt schon fotografiert oder?
Ja, du hast schon. Ich meine, also du willst sagen, beim Fotografieren machst du das irgendwas speziell, dass die Kamera im Kopf hältst oder sonst irgendwas. Kopf über, habe ich
gemeint. Nein.
Okay. Also ganz...
ganz vorm Auge oder einmal vorm Oberkörper. Es kommt darauf an, was ich fotografiere. Also manchmal tue ich ja Live-View fotografieren. Es kommt immer darauf an, was für Situation es ist und was ich gerade mache.
Bist du noch mit Spiegel unterwegs?
Ich bin noch mit Spiegel unterwegs, aber ich... Ich liebe Äugle sehr mit Spiegellos.
Ja.
Aus zwei Gründen, lautlos und doch ganz coole Autofokus-Verfolgungsdinge, die so zum Beispiel eine Sony hat.
Zum Beispiel, oder wer immer, es ist wurscht.
Aber das ist jetzt aktuell.
Ja, also ich merke es bei mir auch gerade so, Augen-Autofokus ist abartig.
Ja. Also ich hätte es nicht geglaubt. Ich habe es zum Beispiel gemerkt, wie gesagt, ich war ja vor ziemlich genau einem Jahr in Israel mit ein paar Fotografen und einer unserer Kollegen hat eine Sony mitgehabt und der hat quasi vom Bauch weg fotografiert. Also ist ein sehr guter Fotograf, muss man sagen, halt vom Bauch weg fotografiert und bei dem war jedes Foto scharf. Und ich habe halt irgendwie doch viel Ausschuss gehabt, weil es ja total um, gerade bei Street-Fotografieren und Reportage, vor allem Geschwindigkeit geht.
Ja, voll.
Ich kann jetzt nicht sagen, du bleibst du jetzt bitte da nochmal stehen und machst du das nochmal? Nein. Und habe halt einfach viel mehr Ausschuss gehabt, weil ich dann doch auch wieder offenblendig fotografieren wird. Als er, bei ihm hat ihm gefühlt, natürlich sicher nicht jeder, aber gefühlt jeder Schuss gesessen.
Ja.
Und er war vor allem lautlos. War auch ganz praktisch.
Auf jeden Fall.
Deshalb liebäugle ich damit ein bisschen.
Ja, ich meine, da, es muss jetzt nicht die Sony sein. Ich sage aktuell, wenn es spiegellos ist, ist jetzt so, dass eigentlich egal welche Marken gut funktioniert.
Eben. Es ist dann nur Geschmackssache wahrscheinlich, gell?
Genau. Ich meine, natürlich gibt es, aber ist wurscht. Technik.
Nein, aber das brauchen wir nicht reden. Kann ich ja nicht mit dir drüber reden, weil da bin ich wieder, das interessiert mich zwingend.
Okay, also du hast jetzt ein Foto gemacht und die Speicherkarten kommt raus. Wie geht es dann so
genau.
Grob weiter?
Dann wird das natürlich, also ich bin ja immer wahnsinnig neugierig, ja. Das heißt, das wird im besten Fall sofort in den Computer reingespielt und dann muss ich gleich mal schauen, ob da eh was dabei ist. Ist immer was dabei.
Ist gut.
Und dann liegt es meistens.
Wirklich?
Ja, das ist total spannend. Also wenn ich jetzt nicht sage, ich habe ganz, ganz enge Abgaben, ich schaue mal, ob was dabei ist. Dann werden so 10 Bilder mal bearbeitet, so die mir jetzt angestechen und ja, passt, alles gut. Und dann kann es sein, dass ich mir erst ein, zwei Tage später wieder hinsitze.
Wirklich?
Ja. Und
dann so richtig mit Intention, dass sagst du, lass das liegen, weil halt Abstand oder?
Ja, schon.
Weil es sich einfach so ergeben hat und es ist so eine unterbewusste Geschichte.
Beides, aber ich habe schon für mich festgestellt, dass der Abstand ganz gut tut. Weil das jetzt nicht nur ein zeitlicher Abstand ist, sondern ein emotionaler Abstand. Und für mich ist das Schwerste nur immer die Bildauswahl zu treffen. Und je größer der zeitliche Abstand ist, desto leichter fällt es mir. Weil diese emotionale Verbundenheit, die ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Bilder gemacht habe, nicht mehr so da ist. Okay. Also jetzt denke ich zum Beispiel, wenn ich Hochzeiten fotografiere oder Familien. Da ist man da sehr nah drinnen und das, da geht es um viele Emotionen.
Ja.
Und da weiß ich, so ein, zwei Tage sollte ich das auf jeden Fall mal liegen lassen. Also ich schaue immer gleich, was dabei ist, was mir gefällt. Dann kriegt das Brautpaar, also meine Hochzeiten meistens relativ schnell, so eine kleine Preview. Weil die warten ja drauf und wollen ja auch sehen, was ist.
Ja.
Und ich will es auch sehen und dann denke ich, okay, passt, alles
passt,
gut.
Alles gut.
Und dann lasse ich es ein bisschen liegen. Und dann fange ich erst mit der Auswahl an und das ist gut so. Und dann wird eben mal Auswahl getroffen und dann kommt es jetzt darauf an, was es ist. Wenn es eine Reportage ist, mache ich die gesamte Auswahl und bearbeite dann meine Auswahl und gebe dem Kunden meine fertigen Dinger, weil ich ja eine Geschichte damit erzählen will. Wenn es jetzt auch ein Porträtshooting oder was anderes ist, wo der Kunde auswählt, mache ich immer eine Vorauswahl, gebe es dann dem Kunden, dann sucht der aus und dann wird noch bearbeitet.
Okay, wahrscheinlich über PicDrop oder?
Genau, PicDrop verwende ich da. Mag ich eigentlich ganz gern, weil man da total fein selektieren und auswählen kann und das ein super Tool ist. Es schaut optisch halbwegs gut aus.
Ja.
Und ich kann ja über das gleiche Tool dann die Bilder zum Download freigeben. Das finde ich auch ganz fein, da muss ich ja nichts anderes schicken, sondern das kennen uns dann schon, die Oberfläche und dann. Das ist ganz, ganz gut so. Ja, wenn ich jetzt Porträt mache, wird halt dann unter Umständen auch mehr retuschiert, natürlich, wenn sie jetzt 5 Bilder aussucht, die natürlich auch näher sind. Reportage, halt ich meine Retuschearbeit sehr in Grenzen, also das ist viel nur Lightroom dann.
Okay.
Reicht also in der Regel, außer es hat irgendwer einen Megapickel Braut oder einen Megapickel auf der Stirn, der nicht weggeschminkt werden kann.
Ja.
Dann lasse ich ja den nicht drauf bei den Bildern, wo man gut sieht, sondern wird das schon wegmachen, natürlich. Aber eine Reportage, finde ich, braucht auch nicht so eine Retusche.
Genau.
Da geht es ja um was anderes.
Ja. Emotionen und so. Nicht
genau, Emotionen. Authentisch und echt. Und da waren wir schon
mal.
Licht. Genau, Licht ist bei allem wichtig. Licht ist wichtig.
Das ist cool. Ja.
Ich habe letztens Nein, eigentlich zwei Brautpaare hintereinander gehabt. Wir haben immer so super Fensterlicht gehabt. Und dahinter war der Raum so ganz dunkel. Mhm. Und ich habe gesagt, ihr stellt euch jetzt daher zum Licht. Und sie haben so gar keine Ahnung gehabt, was ich mache. Und schon während ich fotografiert habe, habe ich gesagt, wie geil. Und habe mir dann die Bilder gezeigt, so auf der Kamera, ja, wirklich geil. Und dann sagt er, ich habe noch nie wen erlebt, der so angeht, nur wegen dem Licht. Ich habe gesagt, ja, schau, wie geil. Also ja. Licht ist für mich... Ach.
Voll. Und das Coole ist auch, wenn man es irgendwann einmal verstanden hat, wie es funktioniert, dann sieht man auf einmal überall Möglichkeiten, wo man solche Sachen
da, machen kann. Da, wo man gesagt hat, in dem dunklen Raum, was willst du noch fotografieren, da ist ja nichts.
Ja.
Doch. Fenster und der Rest ist dunkel, reicht schon.
Ja,
wunderschön.
Ja.
Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen abgetrifft.
Ja, das ist überhaupt kein Problem, das passt gut.
Ja, was mache ich dann? Also wie gesagt, Reportage werden dann ein paar Tage später wieder selektiert, dann bearbeitet und dann raus an den Kunden. Wobei bei so großen Reportagen wie Hochzeiten übergebe ich die eigentlich, versuche ich sie immer persönlich zu übergeben.
Ja, das ist
ich mag das.
Sinnvoll. Gibt es dann auch noch gedruckt auch mit?
Ja, oder? Da gibt es immer ein kleines Päckchen.
Ja.
Eine Box mit USB-Stick und ein paar Bildern und so.
Mhm.
Bei Hochzeiten waren es irgendwelche kleineren, irgendwelche kleineren Geschichten sind, dann gibt es es zum Download.
Mhm.
Ja.
Cool. Ja, das ist sinnvoll.
Mhm. Ist es auch. Ich mag das ja total gern, wenn ich, also ich bin ja so ein bisschen schon ein Feedback-Junkie, also ich mag das am liebsten, wenn dann schauen sie die Bilder an.
Ja, ja, das
oder ist was schon, auch immer, ja. Und du merkst an die Gesichter, okay, das gefällt einer jetzt gerade, und dann bin ich natürlich auch glücklich.
Ja.
Wenn ich die Menschen, die ich fotografiert habe, glücklich machen kann.
Ja, das ist schon, das gehört irgendwo dazu, also das braucht man so ein bisschen als Bestätigung. Total. Ich habe vor kurzem einmal Hochzeit fotografiert und denen habe ich dann eben noch digital geschickt und ich habe keine Antwort gekriegt. Ich so, Gott,
das war nichts.
So, oh Gott, was ist jetzt passiert? Ja, dabei waren sie halt auf Bali oder wo immer, wo es kein Internet gehabt haben und haben sie sich einfach nicht anschauen können.
Ja.
Das war aber total schräg, weil man hat halt so, ist halt so gewohnt, so Feedback und es passt und nichts gekommen.
Ja, ich meine, wobei das ist natürlich unterschiedlich, so wie die Menschen halt sind.
Ja, das ist sowieso
einfach. Menschen, die sind überschwänglicher und kommunizieren das gern und sehr intensiv. Und es gibt andere, die freuen sich einfach die Bilder und das passt. Und da nichts hören hast, dann ist alles gut.
Ja,
also das ist ja ganz unterschiedlich.
Mhm. Definitiv.
Mhm.
Cool. Ja, und dann geht es wieder von vorne los, oder?
Dann geht es wieder von vorne los. Ja, das ist parallel so.
Ja.
Na?
Cool. Was machst du für die jetzt so an Weiterbildung? Also jetzt, wie du dich selber weiterentwickelst? Also was zurzeit funktioniert für dich oder schon immer?
Ja, also ich bin Workshops. Mhm. Aber jetzt gar nicht so diese typischen Fotograf zeigt mir, wie er fotografiert, sondern ich habe jetzt Fotoreisen gemacht mit Steffen Böttcher. Und da habe ich gar nicht, also natürlich ist es toll, von ihm was zu lernen, aber mindestens genauso toll, wenn nicht, na, toller ist jetzt falsch gesagt, mindestens genauso toll ist es, von den Kollegen was zu lernen. Ja, also einfach mit Fotografen unterwegs sein. Jetzt im Mitte Februar bin ich in Berlin für eine Woche und mache einen Workshop, da geht es um Bildredaktion.
Cool.
Der ist eigentlich gar nicht primär für Fotografen, sondern auch für Bildjournalisten oder normale Journalisten, die schreiben, und auch Fotografen, aber nicht nur, wo es um Reportagefotografie geht, nämlich mal von einer anderen Sicht, nicht von der fotografisch, sondern wie werden Strecken gelegt, welche Bilder brauchen Magazine, was braucht man, was ist mit Leerraum, den ich brauche für Text, und das, auf den freue ich mich auch total schon.
Voll.
Sonst habe ich heuer noch nichts am Radar, ja, und halt immer gerne doch auch wieder Fotografen anschauen, mit denen ich vielleicht im Vorfeld das Gefühl habe, mit denen habe ich jetzt gar nichts gemein.
Also mit anschauen,
also hast Workshops
jetzt, genau, also wirklich auch mit der Person und dem seiner Persönlichkeit,
ja, das
auch so.
Genau. Nicht nur über Instagram und Bücher, sondern schon dann, genau. Ja, und immer die Augen offen halten. Also wenn irgendwo was ist, wo man denkt, das ist spannend, dann
cool.
Mache ich das.
Mhm. Cool. Okay. Haben wir das vergessen, was wohl wichtig ist?
Ich hätte nur mehr Vorbilder.
Ja, dann raus damit.
Ich habe mich extra vorbereitet.
Ja, raus damit.
So, weil ein paar finde ich schon noch ganz spannend. Mhm.
Das weiß man jetzt nicht, aber da liegt jetzt gerade ein Notizbuch aufgeblättert worden. Das hat. Okay, wir haben eh noch Zeit. Der Podcast,
nein,
wir haben
ich keine.
Nein, gar nicht.
Weil es gibt für mich in der Fotografie, ich selber fotografiere ganz sehr unterschiedlich. Und wenn ich jetzt wieder freie Projekte mache, also sehr kreative, dann schauen die ja wieder ganz anders aus als meine Auftragsarbeiten. Und jetzt deshalb habe ich auch so viele unterschiedliche Fotografen und habe mir überlegt, warum gefällt mir der jetzt?
Ja, das ist genau der Ansatz,
den ich habe. Wenn ich das mache, das muss ich im Vorfeld gemacht habe, muss ich das natürlich auch weitergeben.
Genau.
Wer mir auch noch gefällt in der Porträtfotografie ist Arnold Newman. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Ist ein amerikanischer Fotograf gewesen, er lebt nicht mehr. Der hat der Künstler fotografiert, der hat Wissenschaftler fotografiert, ganz breit. Mhm. Sehr klassische Porträts, analog natürlich und schon, also nicht mit 35er. Ja. Mhm. Aber der hat in seinen Bildern immer das Werk der Person eingebaut, sozusagen. Der hat den Francis Bacon, ein Maler, der sehr schräge, eigentlich auch oft gewalttätig wirkt, kennt er in seiner Art und Weise Bilder gemalt hat und sehr verstörend ein bisschen so fotografiert, als wäre er ein Gemälde, also mit Lichtsetzung und so, also das wirkt da total schräg.
Okay.
Hat andere in ihrem Arbeitsatelier fotografiert, hat Wissenschaftler so fotografiert, dass wenn man sich die ganze Umgebung genau angeschaut hat, eine Idee gekriegt hat, wer ist das, auch wenn man die Person nicht kennt hat. Mhm. Also der hat sich immer sehr viel Gedanken gemacht, wie setzt die Person in Szene und wie kann er in dem Bild erzählen, was die macht. Mhm. Das finde ich total steil. Cool. Also er hat den Charakter der Person nicht nur durchs Porträt, sondern wieder durch das Ganze und das Werk quasi ins Bild mit eingearbeitet.
Cool.
Ohne jetzt einfach dem nur ein Bild in Tee.
Also was toll. Ich bin Maler, ich habe einen Pinsel und ein Bild in der Hand.
Genau, sondern das viel subtiler gemacht. Das finde ich an dem total geil. Mhm. Saul Leiter, kennst du vielleicht? Ein amerikanischer Maler, Fotograf. An dem finde ich so genial, wie der mit White Space oder mit dem Leerraum umgeht. Ja. Also mit dem Negative Space.
Negative Space, ganz
es ist irre.
Unglaublich wichtig, ja.
Sowohl in seiner Schwarz-Weiß- als in der Farbfotografie, wie der durch in Ausschnitten fotografiert, durch kleine Ausschnitte, die Person dann irgendwo relativ klar und eigentlich ist viel mehr Negative Space im Bild. Also das finde ich an dem total geil. Mhm. Von meinem Familienfotografen haben wir schon geredet, von Peter Limpeck haben wir auch schon geredet. Anton Korbein finde ich auch noch sehr geil. Anton Korbein, ist aus den Niederlanden, hat ganz viel Popkünstler, Musiker fotografiert, mit Depeche Mode, U2 arbeitet da viel zusammen, von dem habe ich letztens in Hamburg war so eine Ausstellung gesehen. Mhm. Der hat halt eine extrem unverkennbare Bildsprache. Also er macht nicht nur Fotos, sondern er macht auch Filme bzw. viel Musikvideos. Mhm. Und ich finde, die Bildsprache von dem ist so wiedererkennbar, so extrem kontrastreich, hart, körnig. Also das sind also Bilder, aber die sieht man und den kann man zuordnen. Okay. Sowas finde ich immer total, total spannend. Das waren so.
Möglich, also, ja, noch mehr.
Als ja, so. Aber das waren so. der Anders Petersen. Aber der gefällt mir auch, weil das so ein Bildsprache ist, so eine wiedererkennbare. Und weil sich der da in der Reportage einfach in Milieus eingewagt hat, die jetzt nicht so ohne sind. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst in diesem, ich glaube, Café Chemnitz. Nein, nicht Chemnitz, Lemmitz heißt das, auf der Reeperbahn. Ja, da so die verlorenen Gestalten in dieser Reeperbahn-Kneipe fotografiert. Mhm. Was ja heißt, dass der quasi mit denen dabei sein hat
müssen. Ja, das ist sicher nicht so, dass du eine gestern fotografierst und wieder rausgehst.
Also das finde ich auch sehr beeindruckend. Und an dem mag ich auch so dieses Raffe in seiner Bildsprache sehr gern. Und dann gibt es so ganz viel mehr. Und Aber das sind so ein paar Klassiker.
Okay, cool. Cool.
Ja. Und bald gibt es vielleicht von mir das erste Buch.
Wirklich?
Mhm. Also ich war ja in Israel, habe jetzt eh schon zwei, dreimal erwähnt.
Ja, da kann man schon was sagen dazu.
In Israel, eben mit ein paar Fotografen. Und mit einem von den Fotografen habe ich im Vorfeld schon gesagt, den habe ich schon kennt, es war eine gute Woche, wir fotografieren und wir wollen nachher ein Buch draus machen. Also sprich, zwei Fotografen, die zur selben Zeit am selben Ort waren, wie haben die das Land wahrgenommen, wie haben die Menschen wahrgenommen.
Soll ich mal so eine linke Seite, rechte Seite Geschichte? Oder?
Nein, es wird wahrscheinlich ein Wendebuch. Okay. Und es ist ganz spannend, weil wir haben jetzt, also es ist gerade im Endlayout, ich habe hoffentlich bald den ersten Dummy mal in der Hand. Der Frank, mit dem ich das mache, der ist aus Deutschland, hat sich in seiner Serie sehr stark auf die Begegnungen fokussiert, die er mit Leuten gehabt hat, also Leute, die er kennengelernt hat und fotografiert. Das ist eine Mischung aus Bild und Text. Und ich habe mich eher so auf das Innenleben konzentriert. Also, weil Israel ist ein Land, das mich wahnsinnig beeindruckt hat, beschäftigt und nur immer nachhaltig beschäftigt.
Okay.
Und sei es was Religion, Konflikt etc. und auch das Land an sich, Landschaft betrifft. Und bei mir geht es eher darum, was hat das Land mit mir gemacht, wie habe ich mich gefühlt, welche Emotionen hat es ausgelöst. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, weil es natürlich sehr unterschiedlich sind, unsere Zugänge. Trotzdem gibt es manchmal Referenzen, die ja zum Entdecken sind, wo man sieht, das haben wir gleich gesehen und dann aber wieder ganz unterschiedlich und ganz anders, obwohl wir, wie gesagt, gemeinsam unterwegs waren. Ja, ja, und da warte ich jetzt noch drauf, dass das fertig geleitet wird, dass wir meinen Damm in der Hand haben und dann überlegen wir uns, wie wir es finanzieren.
Cool. Wie wichtig sind für die freie Projekte und jetzt auch quasi den extra Schritt gehen, dass man es jetzt auch präsentiert, veröffentlicht, nach draußen bringt?
Wahnsinnig wichtig. Also weil das so meine Möglichkeit ist, ich habe am Anfang gesagt, ich habe immer schon einen Hang zur Kreativität gehabt und Fotografie ist halt das Medium, wo ich mich ausdrücken kann, wo ich meine Kreativität ausdrücken kann. Deshalb sind für mich freie Projekte, sei es jetzt so Reportageprojekte wie Israel, sei es aber auch wirklich künstlerische Storytelling-Projekte, sage ich jetzt einmal, oder Serien, total wichtig. Da kann ich ausprobieren, da kann ich Geschichten erzählen, da kann ich meine vielen hunderttausend Ideen, die unter anderem auch in diesen Büchlein, die ich da jetzt vor mir liegen habe, drinnen sind, umsetzen. Und das mag ich dann natürlich auch sagen. Also ich baue jetzt gerade noch an einer vierten Website, wo dann nur so kreative Projekte drauf sind.
Cool.
Fine Art Stories wird das.
Hast du die Domain schon, weil sonst...
Du die Domain habe ich natürlich schon. Die Domain habe ich schon seit 2 Jahren.
Okay.
Das Logo auch. Jetzt cool. Wird es umgesetzt. Das ist, manchmal brauchen Dinge bei mir ein bisschen... bis am Weg kommen und jetzt... Und das ist aber jetzt eher... Das ist nur jetzt für mir zur Freude, sozusagen. Cool. Natürlich sind das wieder Dinge, die man dann umsetzen kann, auch in kommerzielle Themen, aber eigentlich mache ich es, damit die ganzen Geschichten und Ideen, die in meinem Kopf herausschwirren, dann Platz finden.
Cool.
Und einmal gesammelt, gezeigt werden und nicht immer nur so vereinzelt.
Wie wichtig ist da für die, wir werden noch auf die Seiten noch eingehen, meine, vielleicht können wir es jetzt gleich machen, aber auch so mit dem, was ich jetzt dann gleich dazu sage. Also jetzt kommen die Webseiten, wenn wir wissen, wie es mehr von dir gibt. Aber wie wichtig ist für die, dass das jetzt nicht eine Webseite ist, wo jetzt Unterseiten oder halt Links oder was auch immer, sondern dass es jetzt getrennte Dinge sind, weil vielleicht finden ja die Leute von der einen Webseite ja gar nicht zur nächsten oder verbinden das nicht.
Aber es ist voll wichtig für mich.
Dass einzeln sind.
Ja, das ist so mein Vogel, den ich aus dem Marketing, glaube ich, mitgenommen habe. Ja. Der mir sagt, ich muss Zielgruppen gerecht ansprechen. Ja. Und ich habe ja eine Website, wo, sage ich jetzt mal, Porträts, sowohl für Privat und Business und Reportagen drauf sind. Und dann habe ich eigene Seiten für Hochzeiten und Paar-Shootings. Weil ich nicht glaube, dass eine Braut sich jetzt interessiert für eine Reportage von einem Firmen-Event. Und umgekehrt glaube ich nicht, dass der Geschäftsführer von einem Unternehmen, der eine Image-Kampagne von mir will, eine Braut sehen will. Ja? Das heißt, deshalb sind die Seiten einzeln für sich, aber natürlich untereinander verlinkt. Also ich habe in der Menüstruktur schon immer einen Link, wo es dann heißt, und da geht es zu den Hochzeiten und da geht es zu den Familiengeschichten. Das ist so meine dritte Seite, die ich mit einer Fotografenkollegin, mit der Kerstin betreibe. also sie sind schon miteinander verlinkt, mhm. aber wenn jetzt eine Braut kommt, muss ich ja nicht die Seiten geben, wo alles drauf ist, wo auch Businessporträts drauf mhm. sind, sondern sage ich, schau mal auf die Frau Kneiding, mhm. fraukneidinger.at, weil da sind jetzt, ist alles drauf, was für die relevant ist. Mhm. Und so ist mein Zugang, wie gesagt, den habe ich aus dem Marketing mitgenommen und den finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Mhm. Ich habe früher immer so einen Knoten ins Hirn gekriegt, wie kann ich jetzt alles auf einer Seite vereinen? Und es hat für mich so ein es hat durcheinander erzeugt und mhm. das Gefühl von, die macht alles und was interessiert mich die Hälfte nicht. Und ja. Da oben ist jetzt ein Bild, das spricht mich gar nicht an, also zieht mich das gar nicht ein, weil mhm. man, was mache ich auf einer Website? Ich schaue mir die Bilder an. Mhm. Und wenn ich da nicht gleich gefangen werde, bin ich weg. Mhm. Und deshalb habe ich da für die einzelnen Zielgruppen und Themen auch unterschiedliche Seiten.
Welche? Doppelpunkt.
Ja, also das eine, wie gesagt, die erste, das ist halt so die Hauptseite, ist die kneidinger-photography.at, mhm. Photography komplett Englisch, mit PH geschrieben und Y. Da sind eben Business-Geschichten drauf, Business-Porträts, da sind Porträts von Privatpersonen mhm. drauf, aber eben immer sehr fokussiert auf das Einzelporträt mhm. oder vielleicht mal auf ein Zweierporträt. Und da sind Reportagen drauf. Mhm. Also freie Reportagen, Reportagen für Firmen, was auch immer, ja, da in diesem Bereich einfällt. Dann gibt es die Seite für Hochzeitsfotografie und Paarfotografie, weil das ist irgendwie das Gleiche, ob die jetzt ein Kleidl auch hat, ein Brautkleid, ein weißes oder nicht, aber es geht immer um ja. zwei Menschen im Endeffekt. Ja. Das ist die frau-kneidinger.at, mhm. also Frau Kneidinger Hochzeitsfotografin nenne ich mich da. Mhm. Seriosität auszudrücken. die dritte Seite, wo es um Familien, authentische Familienfotografie geht, also alles on location, ist familiengeschichten.foto. Mhm. Die betreibe ich mit der Kerstin Puffal, ehemalige Fuchsjäger. Mhm. Gemeinsam, wo wir so Erlebnis-Shooting-Tage organisieren.
Cool.
Also wir sind zum Beispiel einen ganzen Tag im Linzer Hafen. Und Familien können sich so 40 oder 20 Minuten Slots buchen mhm. Und kriegen dann, also wir haben die Location für sie ausgewählt, wir sagen ihnen was anziehen, sie kommen einfach dorthin. Wir machen wirklich reportagehafte Fotos und sie kriegen dann ein Fix-Fertig-Paket cool. geliefert. Also das ist so eine Online-Buchungsvariante. Mhm. Da sind auch meine ganzen Kinder drauf, mhm. also damit ich die auch trennen kann. Und eben jetzt kommt noch neu dazu, die es noch nicht gibt, die Fine Art Stories.
Cool.
Wo halt dann meine kreativen, freien Projekte und Serien wahrscheinlich drauf. Nicht wahrscheinlich, sondern drauf kommen werden. Und wie gesagt, sie sind alle miteinander verlinkt, aber es gibt da einzeln unterschiedliche Zugänge dazu.
Cool. Fancy.
Yes.
Und dann gibt es natürlich noch Instagram.
Ja, Instagram gibt es natürlich auch. Instagram bin ich, da teile ich nicht ganz so strikt, da habe ich nur zwei Kanäle. Den einen eben Sabine Kneidinger, wo sehr porträtlastig ist, schon auch viele freie Projekte drauf sind. Also das ist das typisch kommerzielle, zeige ich da jetzt weniger,
okay.
Weil das auch nicht die Leute sind, glaube ich, die sich da bewegen. Und für Hochzeiten und Couples habe ich einen eigenen, Frau Kneidinger Weddings.
Wir werden es verlinken. Ja, wir haben das alles in die Kommentare und die Shownotes drin.
Sehr gut.
Cool.
Ja.
So. Haben wir noch irgendwas vergessen nach dem...
Meine Vorbilder habe ich losgebracht, genau. Israel habe ich losgebracht.
Gut. Das Buch, den Ansatz, den Zugang, der Technik, also cool.
Wenn du noch Fragen hast.
Nein, ich glaube, das passt gut. Dann machen wir den Sack zu.
Ja,
gerne. Und verabschieden wir uns ganz hochoffiziell. Also, dann danke fürs Zuhören an die Zuhörer. Ich freue mich dann aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Und danke Sabine, dass du da warst und so einen tiefen und umfangreichen Einblick in deine Fotografie und deine Webseiten gegeben hast. Das ist cool. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Also dann, ciao bei der Bildbesprechung und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.